Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Besitzer eines Autohauses in Memphis musste eine Geschäftsreise nach Georgia unternehmen und er nahm seine Familie mit und Dienstmädchen. Und als sie da fahren, da sieht er unterwegs eine Familie, die neben der Landstraße läuft. Hält an und fragt, ob sie Hilfe brauchen, und dann erfährt er, dass deren Haus in der Nacht davor abgebrannt war und sie waren jetzt auf dem Weg zu Nachbarn, die sie aufnehmen würden. Und da hat dieser Autohändler spontan $10 aus seinem Geldbeutel genommen und hat es der Mutter der Familie gegeben und ist weitergefahren. Unterwegs hat er aber das Gefühl, dass Gott mit ihm redet. Und dann dachte er daran, wie gut sein Geschäft läuft, wie groß sein Haus ist, wie dick sein Bankkonto. Und dann hielt er an und nahm alles Geld aus seinem Geldbeutel und warf es in seinen Hut. Und dann sammelte er auch in seinem Auto von allen, die im Auto saßen, von der Frau, der Tochter, dem Dienstmädchen, alles Geld, was die hatten. Und dann fuhr er zurück. Bis er die obdachlose Familie wieder erreicht hat, dann öffnete er das Fenster und sagte zu der Frau da draußen, legen Sie bitte die $10 in den Hut, die $10, die ich Ihnen gegeben habe. Die Frau war etwas verwirrt, auch etwas gekränkt, aber sie warf die $10 in den Hut. Und dann forderte sie auf, strecken Sie Ihre Hände aus. Und dann drehte er den Hut um und er kippte mehrere hundert Dollar in ihre Hände. Man kann sich natürlich fragen, warum hat der Autohändler das gesammelte Geld nicht ihr einfach so ausgehändigt? Warum musste sie vorher diese $10 zurückgeben, die sie bekommen hatte? Aber es war wohl für diesen Autohändler, es war irgendwie für ihn wichtig, dass diese Frau mit dem bisschen, was sie hatte, dass sie sich daran beteiligt, an dieser Wohltätigkeitsveranstaltung, kann man sagen. Und diese Aufforderung, die $10 zu geben, war die Aufforderung, vertraue mir. Wenn sie sich geweigert hätte, ihm das geschenkte Geld anzuvertrauen, ich weiß nicht, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre. Liebe Gemeinde, in der Geschichte von der Speisung der 5000 gibt es so einen vergleichbaren Moment. Und das Interessante ist, dass alle vier Evangelien von diesem Wunder berichten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wichtiges Wunder. Und die Schlüsselfigur ist ein Kind, ein Junge mit 5 Broten, 2 kleinen Fischen. Jemand, der bereit ist, das, was er da hat, sein Proviant, Jesus in die Hände zu geben. Jesus hätte auch aus Steinen Brot schaffen können. Aber das war nicht seine Art. Jesus hat überhaupt nie irgendwelche Zaubertricks oder Zaubershows abgehalten, sondern es gab immer irgendwelche konkreten Anhaltspunkte. Er hat Wein aus Wasser geschaffen. Er hat eine Blindenheilung vollzogen, indem er Speichel und Erde genommen hat, auf das Auge gelegt hat. Und vor allem wurde bei den Wundern immer erwartet, dass die Leute im Vertrauen etwas tun. Eben bei der Hochzeit in Kana, da hat er gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Zu dem Lahmen hat er gesagt, steh auf, nimm deine Matte. Oder die 2 Fischfangwunder, sie wurden eingeleitet mit der Aufforderung, fahrt nochmal raus auf den See und werft die Netze aus. Vertrauen. Und dieses Wunder wird gesteigert, weil es sich nämlich um Gerstenbrote handelt. Und Gerstenbrote, das war das Brot der Armen. Das hat auch als Viehfutter gedient. Und im Urtext wird bemerkt, dass die Fische sehr klein waren. Wir würden heute vielleicht sagen, der hatte 5 kleine Baguettes und 2 Sardinenbüchsen dabei. Aber das ist genug für Jesus. Er nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, auch von den Fischen so viel sie wollten. Wie das genau geschieht, wird nicht berichtet. Es kommt aufs Ergebnis an. Über 5000 Männer heißt es, und dann waren ja noch Frauen und Kinder dabei. Eine riesige Menge wird hinterher pappsatt. Und man kann sogar noch eine Brockensammlung durchführen mit 12 Körben. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, wann diese ganze Begebenheit stattfindet. Johannes macht eine ziemlich genaue Zeitangabe. Er sagt, es war kurz vor dem Passafest. Und man kann sich fragen, ja, warum erwähnt er das? Es ist doch eigentlich egal, wenn so ein Wunder geschieht. Aber das ist typisch für Johannes. Der Zeitpunkt ist viel mehr als nur ein Datum. Das hat eine geistliche Bedeutung. Das Passafest ist ja das jüdische Hauptfest. Und es wird vor allem in der Hauptstadt gefeiert, es wird in Jerusalem gefeiert, da wo der Tempel steht. Und da erwartet man natürlich bei diesem Passafest, bei den Gottesdiensten im Tempel, da erwartet man Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu erleben. Und jetzt macht der Johannes deutlich, das Eigentliche, das wirklich Wichtige, das ist nicht unbedingt da, wo Menschen denken, dass Gott hier wirkt. Gott ist nicht unbedingt da nah, wo wir uns in einem Mega-Event befinden, sondern wir erleben Gott auch nicht einfach da, wenn wir denken, ein ganz besonderer Feiertag, ein ganz besonderer Festtag, ein ganz besonderer Ort muss es sein. Es muss eine ganz spezielle Gemeinde muss es sein. Es muss ein ganz außergewöhnliches Event sein, sondern es reicht, wenn Jesus dabei ist. Wenn Jesus da ist, dann ist Gott da. Und sei das im letzten Kaff am Ende der Welt, wie es damals war, ein abgelegenes Gebiet am See Genezareth. Das heißt, hier wird was deutlich, da macht Johannes deutlich, Leute, das Entscheidende passiert nicht jetzt in Jerusalem und im Tempel und da, wo alle hinrauschen, sondern hier ganz draußen am See Genezareth, da, wo Jesus ist. Und das heißt doch für uns, das heißt für Sie, für dich, such Gott nicht im Event, such ihn nicht im Spektakel, such Gott nicht im Highlight, so erhebend das sein mag hin und wieder, sondern geh dahin, wo Jesus gesagt hat, da bin ich, am unscheinbaren, am gewöhnlichen Ort, in der Dorfkirche, im Gemeindehaus, im Wohnzimmer oder wie letzte Woche, wenn man so will, bei einem säkularen Straßenfest. Da, wo Jesus ist, ist Gottes Gegenwart erlebbar. Meistens wird bei der Speisung der 5000 eine Person gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt, obwohl die ganz wichtig ist, das ist nämlich Philippus. Denn der erlebt die Geschichte so intensiv wie keiner. Jesus stellt ihm nämlich am Anfang die Frage, wo kaufen wir das Brot, damit die Menschen alle satt werden? Was hätten wir wohl geantwortet? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus den Philippus nicht bloßstellen will. Das ist nicht so eine Frage, wie man die vielleicht früher kannte aus der Schule, wenn der nicht aufgepasst hatte, der wurde drangenommen. Ja, aber so läuft das nicht. Jesus testet nicht, ob der Philippus jetzt aufpasst, ob der schlau, ob der reif genug ist, um weiter sein Jünger zu sein. Nein, bei Jesus fallen wir nicht durch. Da werden wir nicht ausgesiebt wegen schlechter Leistung, sondern dahinter steckt eine geistliche Pädagogik. Und diese Pädagogik will etwas vermitteln, die will nämlich sagen, Philippus und ihr alle, ihr Jünger, alle meine Nachfolger, das Entscheidende sind nicht eure menschlichen Möglichkeiten, das Entscheidende sind die göttlichen Möglichkeiten. Rechnet nicht mit euren Möglichkeiten, addiert nicht, was ihr habt, sondern schaut, was ich kann. Und das sagt Jesus allen, uns auch heute, schau auf mich. Ich brauche nur 5 Baguettes und 2 Sardinenbüchsen. Das reicht, um ein Zeichen zu setzen für Gottes überschwängliche Güte. Deswegen vertraue mir, verzweifelt nicht an euren begrenzten Möglichkeiten, denn solange ihr mich habt, wird es gut. Martin Luther hat übrigens in einer Predigt über dieses Wunder mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, so sollen wir diese Geschichte brauchen, den Glauben zu üben und zu stärken. Sie ist nicht deshalb aufgeschrieben, dass man sie allein lese, das kann der Teufel auch, sondern dass sie uns erinnert und erweckt, auf dass wir glauben und sagen, was Christus damals getan hat, das kann und will er auch heute noch tun. Was Christus damals getan hat, kann und will er heute noch tun. Und was diese Geschichte so aktuell macht, das ist, dass die Situation ja dieser Jünger in einer gewissen Weise auch der Situation uns als Kirche entspricht. Denn die Jünger, sie bekamen eine Aufgabe gestellt Und sie haben gemerkt, wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben zu wenig Geld. Sie hatten eine Kasse, sie waren 200 Silbergroschen drin, das war deutlich mehr wie eine Kaffeekasse, aber es hat nicht gereicht, bei weitem nicht gereicht, um solch eine riesige Menschenmenge zu versorgen. Und das ist ja auch mittlerweile unsere Situation als Landeskirche, als Kirchenbezirk, als Gemeinde. Die Kirchensteuereinnahmen, sie werden in den kommenden Jahren nicht mehr reichen für alle Aufgaben und Ausgaben. Die Personalkosten, die Gebäudekosten, die Gebäudeunterhaltung, wenn man nur an Energiekosten denkt, die werden viel höher sein als das Geld, was wir vom Oberkirchenrat bekommen. Und dann kommt ein Personalproblem, es fehlt an theologischem Nachwuchs. Viel zu wenige studieren Theologie. Und von den wenigen, die das machen, wollen die wenigstens als Pfarrer in den Gemeindedienst gehen. Und das heißt, trotz Stellenreduzierung, es wird einfach künftig nicht mehr genügend Pfarrerinnen und Pfarrer geben, und das gilt auch für Diakone. Aber Jesus hat eine andere Perspektive. Fehlendes Geld, fehlendes Personal versetzt ihn nicht in Panik. Mangel ist nicht etwas, was ihn beeindruckt. Die Frage lautet nur einfach, was habt ihr? Welche Ressourcen sind vorhanden? Und wenn wir bereit sind, das Wenige, was wir haben, in seine Hände zu geben, auch wenn das lächerlich klein ist, dann ist Erstaunliches möglich. Und als die Jünger tun, was Jesus sagt, das Wenige, was der Junge hat, geben, da geschieht das Wunder und es reicht für alle. Jesus hätte das Ganze ja auch machen können ohne diese paar Brote und Fische. Aber das hat er eben nicht getan. Er wollte nicht auf die kleinen Gaben des Kindes und das Engagement der Kinder verzichten. Ähnlich wie dieser Autohändler, der sagt, gib deine 10 Dollar auch dazu. Und vielleicht fragt sich auch unter uns der eine oder andere, was habe ich schon zu bieten? Was kann ich schon einbringen für Gott, für die Gemeinde? Was kann ich einbringen an Gaben, Zeit, Geld? Da brauche ich Jesus gar nicht zu kommen. Was soll denn Jesus mit uns paar Männchen anfangen, angesichts der riesengroßen Aufgabe? Nicht nur, dass wir eine Aufgabe haben für die über 1500 Mitglieder in Öschelbronn, sondern alle anderen ja auch, die da wohnen, hier bei uns und in der Region. Die Menschen sollen doch erreicht werden mit der besten Botschaft, mit dem Evangelium. Aber wie soll das gehen? Und wie soll das gehen, dass die ganzen Kollegen in der Firma, die Nachbarn, die gute Nachricht hören? Wie sollen wir das schaffen, dass jeder Hilfe bekommt, die er braucht? Wie sollen wir das hinkriegen, dass einsame Besuch, Zurückgezogene wieder auftauchen, dass Gleichgültige eingeladen, neue Menschen gewonnen werden? Wie soll das gehen mit den ukrainischen Flüchtlingen auf die Dauer? Wie soll das zu packen sein? Was habe ich schon zu bieten? Wir bräuchten viel mehr Mittel, viel mehr Geld, viel mehr Mitarbeiter, viel mehr was weiß ich. Und dann sagt Jesus den Philippusen unter uns, schau auf mich. Ich brauche 5 Baguettes und 2 Sardinenbüchsen und das reicht, um ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen für Gottes überschwängliche Güte. Vertrau mir. Verzweifelt nicht an euch, verzweifelt nicht an den begrenzten Möglichkeiten. Solange ihr mich habt, wird es gut. Was hatten Philippus und Andreas? Philippus hatte keinen Plan und Andreas hatte keine Lebensmittel. Und der Hinweis auf das Kind mit den kleinen Broten und Fischlein, das hat das Problem ja nicht gelöst. Aber das ist auch ganz wichtig. Die Jünger müssen nicht das Problem lösen. Es ist nicht ihre Aufgabe, das Problem zu lösen. Jesus löst das Problem. Er tut das Zeichen. Alles geht von ihm aus. Sie können, die Jünger, organisatorische Dinge tun. Sie können Akzente setzen. Ja, sie sollen die Leute einteilen in Tischgruppen, sollen austeilen, Handlangerdienste tun, am Schluss die Brücke noch einsammeln. Und da ist die Pointe klar. Nicht wir können und müssen Gottes Sache machen. Das ist eine riesige Entlastung. Wir können nicht die Menschen retten und die Welt. Wir können nicht mal einen einzigen Menschen retten. Aber Handlanger, ja, Handlanger, das sollen und das dürfen wir sein. Vielleicht ein wenig verborgen und unvollkommen, aber am Ende ist mehr da, als benötigt wurde. Und so sagt Jesus das auch zu uns. Lege das, was du hast, und sei es in deinen Augen noch so klein, leg es in meine Hände. Investiere es. Und du selbst und viele andere werden reich beschenkt. Ich will hungrige Seelen satt machen, die Gemeinde bauen, aber nicht ohne deine Gaben, nicht ohne deine Zeit, nicht ohne dein Geld. Und der Dreh- und der Angelpunkt der Geschichte ist die Frage, also was habt ihr und seid ihr bereit, das zu investieren, Jesus anzuvertrauen? Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Buchhalter, das war schon vor längerer Zeit, ist das wohl passiert, ein Buchhalter, der hatte noch so ein altes, so wie so ein Notizbuch, und da hat er Buch geführt, und zwar sehr ein ungewöhnliches Buch. Er hat nämlich sich vorgenommen, auf die eine Seite Einnahmen, das war das, was er an Segen, Gnade, Hilfe von Gott erfahren hat, das hat er als Einnahme notiert. Und alles das, was er für Gott und die Gemeinde getan hat, hat er als Ausgabe notiert. Die Einnahmen wurden immer länger. Wenn er irgendetwas Freundliches erlebt hat, dann hat er es als Geschenk Gottes eingetragen, auch so schöne Dinge wie ein schöner Tag, Sonnenschein, Nahrung, Gesundheit, Freunde, Familie, alles mögliche Segen Gottes Einnahmen. Und auf der anderen Seite, was hat er für Gott getan, wo er mal jemanden besucht hat oder was gemacht hat. Und dann hat er aber irgendwann ganz schnell gemerkt, dass diese Seiten, dass das nicht passt, dass das niemals ausgeglichen ist. Da hat er es aufgegeben, er hat gesagt, es ist unmöglich, die Konten auszugleichen. Was Gott für mich tut, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich für Gott tue. Im Vergleich zu seinem Segen ist das, was ich tue, so gut wie nichts. Und das ist auch als Gemeinde immer wieder von Zeit zu Zeit hilfreich, Bilanz zu ziehen, festzustellen, was hat Gott uns gegeben. Und dass wir das machen, was der Andreas macht. Dass wir nachschauen, was schenkt uns Gott, was haben wir, was sind an Ressourcen da. Und ich bin überzeugt, dass es viel mehr Ressourcen gibt, viel mehr Fähigkeiten, Talente, Ideen und so weiter, als wir ahnen. Wir haben sicher lang noch nicht alles entdeckt. Aber schon jetzt gilt, das, was bei uns geleistet wird, das ist gar nicht mit Geld aufzuwiegen. Und insofern dürfen auch wir schon ein Stück weit das erleben, eine wundersame Brotvermehrung im übertragenen Sinn. Auch das ist schon teilweise eingetreten. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Für uns liegt eine neue Woche und wir können Jesus bitten, wir können Jesus sagen, Jesus, nimm das bisschen, was ich habe und mach du was draus. Zu deiner Ehre. Du Brot des Lebens, setzt du mich da ein, wo ich gebraucht werde. Und alle Brockensammler sagen Amen.